So? Ja. Gottes Friede sei mit euch allen. Amen. In der Reihe Krise des Glaubens wurde ich heute eingeladen. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank. Als Text wurde vorgeschlagen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Das lese ich ab Vers 42. Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten es aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Was für eine tolle Geschichte am Anfang der Apostelgeschichte. So hat es mit der Kirche angefangen, die Urgemeinde, aus der heute knapp 2,5 Milliarden Christen auf der ganzen Welt geworden sind. Und die Sache beginnt mit einer Krise. Jesus ist zum Himmel gefahren. Die Jünger sind allein. Sie haben keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und so ziehen sie sich zurück in Jerusalem, in der Stadt. Draußen in der Stadt ist richtig etwas los, das jüdische Schavuotfest. Das war nach der Gerstenernte. Man schnitt also die Ernte und backte daraus frisches Brot und machte frisches Bier. Und die Leute kamen aus allen Ländern, um in Jerusalem zu feiern. Es war also richtig was los in der Stadt. Und vielleicht kennen wir das, wenn man selber nicht so ganz gut drauf ist und die anderen feiern, geht es einem erst richtig schlecht. Sie verkriechen sich in das Obergemach, wo sie mit Jesus schon Passafest gefeiert haben. Das Einzige, was sie haben, ist dieser Zusammenhalt, so wird es ja erzählt. Diese waren alle stets beieinander im Gebet. Auch nicht schlecht. Hilft zum Überwintern, aber auf Dauer. Wie kommen sie da raus? Sie kommen überhaupt nicht raus, sondern es kommt etwas in sie rein, womit sie überhaupt nicht gerechnet hatten, was man auch nicht herbeizaubern kann, so sehr man sich anstrengt. Gottes Geist kommt ins Haus, in ihr Herz, wie ein Feuer, wie ein Sturm, und der treibt diesen depressiv gewordenen Jesus-Club aus der Komfortzone. Sie gehen raus. Und auf einmal können sie Sachen, von denen sie immer geträumt haben, von denen wir immer träumen. Sie können Leute ansprechen. Sie können sie gewinnen für den Glauben. Die Leute sagen nicht, was, Glauben, seid ihr noch ganz bei Trost? Sondern sie sprechen Menschen an und alle verstehen sie und es geht ihnen ins Herz, wie es heißt. Das ist ein Satz, nach dem alle Prediger sich sehen, wenn sie so sprechen könnten und es passiert, es geht den anderen ins Herz. 3000 lassen sich taufen an einem Tag. Der Urknall der Kirche. Und da setzt dann genau die Geschichte ein, die ich jetzt gelesen habe. Sie aber blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Das ist ein starker Kontrast zu dem, was vorher erzählt wird. Nach diesem Sturm, nach diesem Feuer des Heiligen Geistes wird es erstmal ganz ruhig. Sie blieben beständig. Die Dynamik des Heiligen Geistes wandelt sich und ist jetzt nicht mehr lautstark und spektakulär und auf den Straßen und Plätzen, sondern sie geht in diese Gemeinschaft und schweißt sie zusammen. Sie aber blieben beständig. Liebe Schwestern und Brüder, der Heilige Geist ist enorm vielfältig. Ich würde sagen, da haben wir nie ausgelernt. Er kann uns füllen und bewegen, er kann uns Beine machen und dann kommt er ganz anders daher. Die Krise des Glaubens wird auch überwunden durch Beständigkeit, durch Geduld, durch Ausdauer, durch Resilienz, wie es heute vielleicht so neu und schön heißt. Und ausgerechnet diese Kräfte sind es, die der Urgemeinde Ausstrahlung geben. Sie haben vielleicht nicht gerade Konjunktur heute bei uns, wo attraktiv ist, wenn man laut ist, wenn man bunt ist, wenn man grell ist, wenn man sich darstellen kann. Immer etwas Neues, wonach die Leute gieren. Ist ja auch okay. Kann der Heilige Geist auch. Haben wir ja auch gehört. Er kann Feuer und er kann Sturm. Aber sein Feuer ist kein Strohfeuer. Der Heilige Geist ist kein Dünnbrettbohrer, sondern er geht ganz kontinuierlich ran. Sie blieben beständig. Es geht um Verbindlichkeit. Und das nicht zum Selbstzweck. Sie blieben beständig nicht, weil sie Schiss haben und nichts anderes können. Sie blieben beständig nicht, weil sie sich einfach alle so nett und sympathisch finden. Davon ist überhaupt keine Rede hier. Sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Und das würde mich nun reizen, zu jedem dieser schönen Stichworte eine ganze Predigt zu halten. Dafür ist es aber immer noch zu kühl. Nur kurz, Apostellehre, sie blieben in der Apostellehre. Das meint nicht, dass sie erstmal 15 Bücher lesen mussten und an der Uni Theologie studieren, um zu begreifen, sondern Apostellehre war ja ganz einfach das, was sie von Jesus wussten. Seine Geschichten, seine Worte, was sie mit ihm erlebt hatten und was die Apostel, die Jünger ihnen weitererzählen konnten, da blieben sie drin und da müssen wir drin bleiben im Bibellesen, im Evangelium. Und dass wir nicht mal so drüber weglesen, sondern eintauchen in diese Geschichten und drüber sprechen und fragen und Zweifel haben und sagen, wie geht das denn? Sie blieben beständig in der Apostellehre und im Brotbrechen und in der Gemeinschaft, im Gebet. Das heißt ganz einfach, sie feiern Gottesdienst. Und sie feiern Gottesdienst nicht jeder und jede alleine zu Hause, sondern sie kommen zusammen. Neulich hatte ich ein Grußwort zu sprechen beim Fastenbrechen abends zum Ramadan. Und da habe ich mich gut darauf vorbereitet, wie ich das immer so mache. Und da habe ich nochmal gelesen, die Moslems sagen, gemeinsam zu beten ist 35 Mal so wirksam wie alleine zu beten. Weiß nicht, wie sie darauf kommen, weil das ja auch schon so ähnlich in der Apostelgeschichte steht. Aber trotzdem finde ich es markant. Die Muslime sind ja gewohnt, wenn sie alleine durch die Wüste gewandert sind, jeder mit seinem Teppich nach Mekka hin ausgerichtet, da kann man beten, jeder alleine, überall, wie wir das auch kennen, natürlich. Aber sie sagen, zusammen ist es nicht nur schöner, sondern es ist wirksamer. 35 Mal. Sie blieben zusammen. Und sie blieben zusammen auch in vielfältigen Formen. Sie treffen sich in den Häusern, sie halten Abendmahl, Hausabendmahl, auch keine neue Erfindung, sondern eine sehr alte, zusammen Abendmahl zu feiern in den Häusern. Und sie treffen sich im Tempel. Das heißt, wir haben auch hier gleich mindestens zwei Formen, die sich eigentlich sehr unterscheiden. Hausgemeinde, Tempelgemeinde. Wir Christen neigen ja immer dazu oder schnell mal dazu, dass das, was wir gerade leben, für das einzig Wahre erklären. Also die einen sagen, der Hauskreis ist das einzig wirkliche Wahre. Und die anderen sagen, die Domgemeinde ist das einzig wirkliche Wahre. Das andere ist immer schon so ein bisschen. Und in der Apostelgeschichte heißt es beides. Sie trafen sich in den Häusern Und sie gehen immer noch in den Tempel, also das größte Gotteshaus, was es in Jerusalem gab. Bleiben wir vielfältig. Und diese Gemeinschaft, diese neue Verbindlichkeit in einem vielschichtigen Sinn, verbunden, Verbindlichkeit, das schafft ihnen Ausstrahlung. Und das gestaltet ihr Leben. Und da heißt es dann ganz einzigartig in der Bibel und sehr erstaunlich, sie hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten es unter sich aus, je nachdem es einer nötig hatte. Jetzt müssen wir gut aufpassen. Man kann diese Verse schnell als eine Verpflichtung missverstehen. So müssen alle Christen immer leben. Dieses Ideal der Gütergemeinschaft, der urchristlichen Gütergemeinschaft, des sogenannten Liebeskommunismus, wie es auch einmal genannt wurde, der berühmten Urgemeinde. Doch das will die Apostelgeschichte nicht von uns. Es steht hier nicht, dass es alle so machen sollen. Es wird sogar erzählt, dass es schon bald nicht mehr funktioniert hat. Wer sich ein bisschen auskennt in der Apostelgeschichte, ein paar Kapitel weiter heißt es, es gibt Probleme. Die griechischen Witwen werden bei der Abendspeisung vergessen. Auch damals also schon, die sogenannten Ausländer, die Frauen, die in prekären Verhältnissen fallen durch alle Ritzen. Ein richtiges Problem. Ehrlich gesagt, als einer, der sich sehr viel beruflich in den letzten Jahren mit Konflikten in der Kirche zu beschäftigen hatte, finde ich das sehr tröstlich, dass nach diesem tollen Kapitel über die tolle Urgemeinde gleich nachher erzählt wird, sie hatten Probleme. Was machen sie? Sie kommen zusammen. Sie müssen die Konflikte lösen. Krisensitzung kennt man vielleicht auch im Christustreff. Wie geht das? Alle Probleme auf den Tisch. Nicht unter den Tisch und nicht unter den Teppich. Das fällt uns Christen manchmal schwer, weil wir so ein bisschen, wir sind ja so friedlich und so nett und immer auch ein bisschen konfliktscheu. Und deshalb haben wir manches unterm Teppich so. Und hier in der Apostelgeschichte heißt es, es wurde ausgesprochen, es wurde gesagt, so ist es, die griechischen Witwen kommen zu kurz, es ist ein Skandal, so kann es nicht bleiben, wir müssen eine Lösung finden. Und sie finden dann eine Lösung, sie wählen die sieben Armenpfleger, wie es heißt, das ist sozusagen die Geburtsstunde der Diakonie, einer professionellen Sozialarbeit in der Kirche. Es ist die Erfindung der beruflichen Differenzierung. Nicht alle können alles und nicht alle können alles gut. Also machen die einen das und die anderen machen das. Und so ist das weitergegangen mit der tollen Gütergemeinschaft in der Apostelgeschichte. Und trotzdem, trotz dieser Krise oder vielleicht sogar auch wegen dieser Krise, haben genau die Bibelverse, die ich eben vorgelesen habe, eine ganz, ganz enorme Wirkung in der Kirchengeschichte gehabt. Christen aller Zeiten haben sich davon immer wieder fast magisch ansprechen lassen. Gütergemeinschaft. Wir können doch auch anders leben, als dass jeder sein Häuschen und sein Gärtchen und sein Konto hat. Geht es nicht anders? Geht es nicht verbindlicher als die draußen in der Welt? Geht es nicht mit Liebe? Und darin folgen sie natürlich auch Jesus selbst, der nichts besessen hat und der durchs Land gezogen ist und der sich hat einladen lassen und der das, was er hatte, mit seinen Jüngern geteilt hat, von dem sie dachten, es reicht mal gerade für uns und es reicht plötzlich für 5000. Und der ganz besonders kritisch war im Blick auf den Mammon, auf das Geld. Was hat das Christentum im Römischen Reich überleben lassen? Was hat das Christentum im Römischen Reich, in diesem so hoch entwickelten, von der Infrastruktur, von der Architektur, von der Rechtsprechung, von der Philosophie, hoch entwickelten Imperium, was hat diese kleine jüdische Sekte aus dem Hinterland in Palästina so interessant gemacht in diesem Imperium? Das Imperium war ja in manchem ähnlich unserer heutigen Weltgesellschaft. Es war die erste große globale, für damalige Verhältnisse globale Zivilisation. Viele Kulturen, viele Religionen, viele Sprachen waren kommunikativ zusammengebunden. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite knallharte soziale Spannungen und Schichtungen. Superreiche und ganz Arme. Aufstieg und Abstieg. Es war eine Sklavenhaltergesellschaft. 2 Millionen Menschen in Rom, in der Stadt, und davon irgendwie 1/3 Sklaven, die wurden überhaupt nicht gezählt. Aber sie machten alles und von ihnen war alles abhängig. Sie galten nicht als Menschen. Dazu noch ein Patriarchat, straff, hierarchisch. Und die Christen? Völlig anders unterwegs. Einerseits genauso global, genauso mobil, nicht kulturell und national gebunden. Wir haben es ja eben gesungen, diese Vielfalt, die Ausstrahlung, das Verstehen. Multikulturell von Anfang an, wie die Pfingstgeschichte erzählt, aber von einem anderen Geist getragen. Was zählt, ist die Liebe, ist nicht Besitz, Macht, Aufstieg. Frauen zählen etwas. Zum ersten Mal auch in einer Religion auf der Welt in diesem Maß. Frauen zählen etwas von Anfang an. Dass sie zuerst am leeren Grab waren und den Auferstandenen bezeugen, zählt etwas. Schwächere zählen etwas. Kleine Kinder, Neugeborene werden nicht einfach ausgesetzt, weil sie Mädchen sind. Übrigens noch 100.000-fach im Römischen Reich, deren philosophische Humanität heute immer so gerühmt wird. Ja, die Antike, ihre Humanität. Die kleinen Mädchen wurden ausgesetzt und starben. Und da haben die Christen gesagt, nein, Frauen und Männer zählen gleich. Die Schwachen zählen dazu, sie feiern mit uns Abendmahl, die Sklaven sind eingeladen, wir sitzen mit ihnen an einem Tisch. Und das hat das Christentum in diesem Weltreich Rom groß gemacht. Ich habe neulich nochmal gelesen, die Religionssoziologen sagen, es hat mich selber nochmal sehr überrascht, sagen, im Jahre 100 nach Christus, also 70 Jahre nach der Apostelgeschichte, nach dem, was wir hier lesen, waren es im römischen Weltreich vielleicht 9.000 Christen. 100 nach Christus, erst ungefähr 9.000 Christen. Eine winzige Minderheit. Und sie schaffen es, oder der Heilige Geist schafft es durch sie, so muss man es ja sagen, dass sie 200 Jahre später zu der anerkannten, großen, verbindenden, umfassenden Religion in diesem Reich werden und mit diesem Auftrag sozusagen in die Weltgeschichte gesendet werden. Was ist es, das uns durch die Krise des Glaubens hilft? Heute, in unserer Welt, in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft. Ich denke, es bleibt dabei. Verbindlichkeit, Beständigkeit, Ausdauer, Durchhalten. Nicht überwintern und zurückziehen, aber durchhalten. Was heißt es für uns, verbindlich zu leben? Was könnte uns interessieren an diesen attraktiven Ideen? Sie hatten alles gemeinsam. Was könnte da für uns interessant sein? Gütergemeinschaft. Ja, es sind nicht wir Christen, die das so im Moment erfinden, hier bei uns in Deutschland zum Beispiel. Es sind andere junge Leute mit interessanten Ideen. Man braucht nicht jeder ein Auto, man kann ein Carsharing machen. Oder man kann ein kleines haben und ein großes mieten, wenn man es braucht. Man muss sein Essen nicht wegtun, wenn man zu viel gekauft hat. Ein Drittel der in Deutschland produzierten Lebensmittel wird vernichtet. Ein Drittel, das ist ein Skandal. Foodsharing ist eine Erfindung. Ein kleiner Schritt, der größer werden muss, der wachsen muss. Und wir sind inzwischen da, dass wir begreifen, die Erde, das Klima, das, wovon wir leben, gehört sowieso keinem von uns privat und gehört nicht den Christen und nicht den Muslimen und nicht den Buddhisten und nicht den Atheisten. Es gehört uns allen zusammen. Und wir schaffen es nur gemeinsam, wenn wir teilen und wenn wir begreifen, sie hatten alles, was sie haben, gemeinsam. Und Schritte auf diesem Weg zu gehen, ich denke, das ist dran heute, wenn wir so einen alten, schönen Text aus der Apostelgeschichte lesen. Verbindlich, nachhaltig. Wir fangen nicht an damit, aber wir bleiben beständig. Und wenn wir beständig bleiben, dann haben wir Bestand. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.